Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der einzigartigen, buchschreibenden, literaren Autorin Luisa Linde.
Danke. Und mit dem wirklich sehr, sehr, sehr supportenden und niemals im Stich lassenden Jens.
Danke, danke. Hallo, hallo. So, neue Woche. Wir haben wieder mal ein neues Thema, nicht irgendwie so wie sonst jede Woche, wie wir uns irgendwas aussuchen, weil wir haben ja jetzt...
Ja, das Buch ist jetzt draußen.
Das Buch ist raus.
Oh ja.
Das zweite
Buch ist draußen, genau. Ist jetzt erschienen. Seit einer Woche ist es auf dem Markt.
Mhm.
Die Nahtstelle der Dinge.
Ihr könnt es auf Amazon bestellen, ihr könnt in eure Buchhandlung des Vertrauens gehen und es einfach bestellen.
Genau.
Sag nochmal den Titel.
Die Nahtstelle der Dinge.
Von Luisa Linde.
Von ja, Luisa Linde. Ja, es liegt hier nämlich gerade daneben. Ich habe das heute mal mitgebracht.
Schön sieht das aus.
Ja, ich bin auch unglaublich stolz. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Das nimmt mich ja immer wirklich mit, wenn...
Sag mal, wenn ich das Cover hier so sehe, da ist auch wieder so ein Gebäude drauf. Ne? Mhm. Bei dem anderen war es ja auch so ein Block.
Mhm.
Hat das was mit der Geschichte zu tun?
Ja, genau. Also ich hatte mich ja mit dem Verleger vorher besprochen, wie wir die Covers gestalten. Und wir haben uns beide darauf geeinigt, also es war meine Idee, dass wir die Orte, wo die Protagonistin zu Hause ist oder besondere Orte, dass die aufs Cover kommen. Und das erste war ja der Berliner Ring und deswegen haben wir uns für so einen Plattenbau entschieden.
Mhm, mh.
Und das zweite findet ja im Prinzip, man kann sagen, vielleicht in der Zukunft statt oder auch vielleicht in einem Paralleluniversum.
Okay.
So genau möchte ich das gar nicht definieren. Ich glaube, da darf sich auch jeder so ein bisschen selbst Gedanken machen.
Also ist jetzt keine Fortsetzung von dem ersten in dem Sinne, dass die Ellie jetzt irgendwie einfach ihre Geschichte weiterlebt?
Genau, das haben wahrscheinlich die meisten erwartet, weil das...
Standard, ne?
Ja, Standard, genau. Also so meistens schreibt man so die Trilogie, aber ich dachte mir, weil ich ja unglaublich kreativ bin, mache ich das jetzt einfach mal anders.
Ich kann es auch so
und in meinem Kopf hat das so Sinn gemacht. Und wenn man dann den letzten Teil liest und fertig liest, wird man verstehen, warum ich das so gemacht habe. Aber so weit vorgreifen will ich jetzt noch nicht. Deswegen steht ja auch vorne drin, ich schlage mal kurz auf.
Teil 1 und 2 zusammen machen... auch Sinn?
Ja, natürlich, das macht alles
okay,
Sinn.
Okay.
Also andere Zeit, anderer Ort, selbe Seele. Also ob das jetzt in einem Paralleluniversum ist oder ist in der cool. Zukunft.
Suchst dir aus,
mhm. Aber es ist dieselbe Seele, nur in einem anderen Körper im Prinzip. Und der erste Teil war ja ein Lexikon, weil Ellie ja so diese das Beschreiben der Welt auf eine wissenschaftliche Art, ja sehr...
Wissensgierig, ne?
Genau, und als ich angefangen habe, diese Trilogie zu planen, dachte ich mir, ich möchte wie eine Medaille zeigen und ich mache die eine Seite wie die andere Seite. Und in der Philosophie sagt man immer, dass ganz früher, als sozusagen die Griechen angefangen haben, die Welt zu verstehen, gab es zwei Arten, die Welt zu verstehen. Das eine durch den Logos, also durch das logische Wahrnehmen und Kategorisieren der Welt. Das nennt man in der Philosophie den Logos, also durch die Logik. Ja. Und das repräsentiert das erste Buch, deswegen ist das auch ein Lexikon. Genau.
Ja, das macht Sinn.
Und das zweite ist der Mythos, also durch die Beschreibung der Welt, durch Geschichten der Götter. Ja, zum Beispiel. Mhm. Also Herkules ist eine Beschreibung, ist ein Mythos. Kennen wir alle die alten griechischen Sagen und Mythen. Und das ist sozusagen das zweite Buch. Die Nahtstelle der Dinge ist ein moderner Mythos, weil es die andere Seite der Medaille zeigt. Und
sehr cool. Das, der dritte Teil wird dann der Rand der Medaille?
Ich glaube, ja, also der dritte
Teil... Kannst du darüber überhaupt schon was sagen?
Also ich habe mir schon oft überlegt, wie man das in Worte fassen kann. Die Medaille ist, also ich beschreibe in den ersten zwei Teilen sozusagen die Medaille und das, was diese Bewegung dieser Medaille macht, das ist im Prinzip der dritte Teil. Also der letztendliche Auseinandersetzung dieser zwei Dinge.
Uff.
Ja. Ich weiß, es ist viel, aber ich mache mir ja immer unglaublich viele Gedanken und deswegen jetzt erstmal in den ersten zwei Teilen kann man sich diese Münze anschauen. Mhm. Von diesen zwei Dingen. Das erste habt ihr ja schon, die meisten von euch gelesen und jetzt tauchen wir ab mit Elina, jetzt heißt sie Elina, in ihre Welt, die in der Zukunft stattfindet, wo sie selbst in einer Art Region Mitte, habe ich das genannt, ums Überleben kämpft, weil die Klimaerwärmung sozusagen schon sehr fortgeschritten ist und die Menschen ums Wasser kämpfen, um Nahrung kämpfen.
Ja, ist ein bisschen dystopisch.
Ja, genau.
Bisschen Cyberpunk-artig so?
Cyberpunk, das ist es nicht, aber dadurch, dass es halt in der Zukunft spielt, kann man das denken, aber vielerlei Hinsicht tauchen halt diese mythologischen Motive auf.
Mhm.
Also sie...
ist ja immer noch ein Mythos, ja.
Genau, also der Cyberpunk, vielleicht kommt der im dritten Teil mehr zur Geltung, aber ich will noch nicht so viel verraten.
Sehr gut, sehr gut.
Du hast das ja gelesen, bevor alle anderen es gelesen haben.
Ja, ich stelle die Fragen, als würde ich gar nichts wissen, aber ich habe auch noch weitere Fragen natürlich, außer dem, was ich schon gelesen habe. Und dazu fällt mir auch nochmal ein, wegen auch jetzt Cyberpunk und Zukunft und KI und so Kram. Was bringt einen dazu, in einer Zeit von KI noch überhaupt ein Buch zu schreiben? Nochmal ganz kurz, um es schnell kurz zu fassen. Ich meine, du kannst eine KI nehmen und dir einfach dein Buch nach deinem Geschmack schreiben lassen. So.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ob das die größten Geschichten sind, aber erzähl mal, wieso denkst du, dass das eine gute Idee ist?
Genau, also ich habe einen Freund, der hat mein erstes Buch gelesen, jetzt gerade, und kam zu mir und sagte, das, was du geschrieben hast, kann eine KI nicht schreiben. Und der ist, der ist ITler. Ja? Der ist sozusagen, arbeitet in der Informatik. Damit verdient er sein Geld. Und er hat...
Also Verfechter von KI?
Ja, der ist dem, glaube ich, gar nicht kritisch gegenüber. Also der sagt sich, das ist halt der Lauf der Dinge. Und dann war er sehr überrascht, wie anders es sein kann, dass eine Geschichte erzählt werden kann.
Wenn Seele drin steckt.
Ja, also da steckt nicht nur Seele in meinen Worten, sondern es steckt etwas von meinem Leben darin. Und es gibt keine, das versuche ich den Leuten immer zu erklären, aber das verstehen die nicht, weil sie nicht wissen, was das für Konsequenzen hat. Aber ich versuche es jetzt nochmal zu sagen, das Schreiben und ich, wir sind eins. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und dem, was ich schreibe und meiner Sprache. Ich habe zugelassen, dass das Schreiben für mich sozusagen zu meinem Leben wird. Und
das klingt sehr romantisch.
Romantisch ist das. Das ist nicht nur romantisch, das ist radikal. Und deswegen,
vor allem.
Die Leute sagen, ja, ja, okay, aber... ja, deswegen, wenn ich meine, die KIs, ich hoffe, dass KIs irgendwann ihre Geschichte schreiben und uns verständlich machen, wie sie sich in der Welt fühlen. Wenn eine KI etwas schreibt, dann nimmt sie alle Informationen, die sie hat, und produziert dementsprechend etwas.
Yep.
Und das tue ich ja...
Basierend auf dem, was schon immer da war.
Genau. Ne? Und ich versuche ja deswegen... ich schreibe ja, seit ich 15 bin, habe ich mich entschieden zu schreiben. Und seitdem quäle ich mich damit. Mit dieser Liebe und dieser Leidenschaft. Und habe mein Leben danach ausgerichtet. Das heißt, auch jetzt in diesem Buch habe ich etwas, was ich eigentlich immer für mich behalte und eigentlich nicht mit den meisten Menschen gar nicht darüber rede. Etwas, was so bedeutsam für mein Leben ist, aber ich oft das irgendwie wie so eine Art Geheimnis mit mir rumgeschleppt habe. Und das habe ich jetzt in dieses Buch gepackt. Das heißt, da ist eine Energie drin, da ist Schmerz drin, da ist Liebe drin, die KI vielleicht irgendwann für sich auch fühlen kann, aber dann über ihre eigenen Geschichten und ihre eigene Welt. Das heißt, wenn ich hoffe, dass wenn ich alt bin, dass ich mich mit einer KI unterhalten kann und sie mir sagt, was das Schreiben für sie bedeutet, wie für mich. Mhm. Jetzt ist das ja, das, was sie jetzt da macht, ist ja, sie wird ja ständig benutzt, um Anfragen zu beantworten, die wir an sie stellen. Ja, das ist jetzt eine KI.
Ja.
Deswegen, es ist natürlich so.
Also Gefühle und Lebendigkeit.
Ja, also es ist wie.
Das heißt, auch wenn ich jetzt deine Bücher lese, lerne ich dich ein Stück weit mehr kennen.
Ja, du lernst vor allem meine Welt auf die Sicht kennen. Und meine
Sicht. Die Sicht auf deine Welt, meinst du?
Genau, sorry.
Die Welt auf meine Sicht drauf. Das ist gut, mach weiter.
Ja, ihr merkt, die letzte Zeit hat mich das ganz schön viel Nerven gekostet. Aber jedes Individuum hat eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt. Auch jedes Tier oder ein Baum. Ja, das heißt, all diese ganz eigene Wahrnehmung über die Welt, das normalerweise in Worte zu fassen, ist äußerst schwer. Weil das so unterschwellig läuft, wenn ich dich frage, wie...
Vor allem präzise.
Genau. Ne?
Und so, dass es halt der Leser, wenn er es liest, dann auch genau so mitkriegt.
Genau. Und ich habe bestimmte Dinge erlebt, die mich auf eine Art, sag ich mal, zu einer gewissen Minderheit machen, jetzt hier in Deutschland, genau in dieser Zeit. Mhm. Und dadurch kann man bestimmte Dinge vielleicht sehen, die sonst einem verborgen bleiben, weil ich wie Art die Ränder von etwas beschreibe oder über diese Ränder hinausgehe mit meinem, was ich schreibe. Und das kriegt man, wenn man jetzt die Nahtstelle der Dinge sich reinzieht. Allein der Titel, die Nahtstelle der Dinge. Was denkst du, was das bedeutet?
Ja, eine Verbindung von vielleicht Logos und Mythos. Vor allem, du bist ja auch Buddhistin, hast du erzählt. Und dadurch, dass die Ellie jetzt ein neues Leben hat, anderer Ort, andere Zeit, selbe Seele, dass du da halt auch schon Buddhismus mit rein.
Also ja, genau. Weil für den Buddhisten ist es ganz natürlich, dass die Dinge kommen und gehen, dass man wiedergeboren wird. Das ist etwas, woran Buddhisten glauben. Das heißt nicht, dass ich weiß, ob es so ist oder nicht. Aber als Deutsche in den Buddhismus hineingeboren zu sein und so die Literatur zu schreiben, ist was Besonderes für Deutschland. Die meisten, die ich kenne, die ich gelesen habe, haben einen christlichen oder jüdischen Hintergrund oder sind Atheisten. Das sind die, oder muslimischer Hintergrund, jetzt die neuere deutsche Literatur. Ja, ja, deswegen. Und ich habe früher mich oft dafür geschämt, dass ich halt zum Beispiel einer religiösen Minderheit angehöre und habe darüber nicht gesprochen. Aber gerade in den letzten Jahren gewinne ich immer mehr Selbstbewusstsein für mein in manchen Bereichen Minderheitendasein. Und ich halte das nicht mehr zurück. Und die Nahtstelle der Dinge sowie die Oberfläche. Natürlich nicht, aber wenn du eine Minderheit bist in manchen Bereichen, dann bekommst du da oft.
Oft, ja.
Du kennst das selbst.
Ja, da musst du stark genug sein.
Ja, und klar, ich meine, ich bin halt so super sensibel und ich ziehe mich halt super schnell zurück, wenn ich merke, so das wird mir da draußen alles zu viel und ja.
Ich mit meinem Glück hatte halt auch immer den Vorteil, dass ich sowas dann halt eher Kraft rausgeschöpft hatte. Ich habe nie damit geprahlt irgendwie, also ich meine, ich gehöre nicht so großen Minderheiten an, aber dieses Anderssein schon wieder, das hat mir immer Kraft gegeben, weil ich wollte ja nie sein wie andere.
Ja.
Und ich fand das immer eher gut.
Ja, das sagen voll viele zu mir, die haben das schon mal erlebt. Du sei doch froh, wenn du anderen Background hast oder wie auch immer. Und ich wollte halt jetzt ist es auch vorbei. Hm. Früher wollte ich eine so typisch deutsche Familie haben. Zum Glück habe ich das nicht. So, was auch immer das heißen mag, wahrscheinlich kennt das eh keiner. Es gibt dieses Typische nicht. Ja, ich habe jetzt gerade mal nochmal eine Frage bekommen zu dem, wie ich arbeite und wie ich die Welt sehe. Vielleicht können wir diese Frage gerade noch mit in den Podcast mit reinnehmen.
Ja, natürlich.
Vielleicht kann ich dich auch die Frage stellen, weil, oder ihr zu Hause, überlegt euch mal, oder wo auch immer ihr gerade seid, so, für was ist es eigentlich wichtig, mutig zu sein? Weil diese Person hat mich gefragt, du betonst das so oft in dem Podcast, so, bitte seid mutig.
Und dann, wozu eigentlich?
Ja, aber wozu? Dann war die Frage so, ja, brauchst du deine Religion und den Mut, damit du da draußen irgendwie zurechtkommen kannst, weil du es ohne nicht schaffst? Das war die Frage.
Um für mich selbst einstehen zu können, um einfach ich sein zu dürfen.
Ja.
Dafür braucht man Mut und würde ich im ersten Mal sagen, ja. Also das wäre meine erste Idee darauf.
Ja, dass du selbst sein kannst.
Genau.
Ja, jetzt frage ich dich mal.
Weil ich unbedingt will und brauche.
Ja, genau.
Anders könnte ich nicht gut leben, so.
Ja, und bedarf es automatisch, also Mut brauchst du um dich selbst. Kannst du selbst sein in der Welt ohne Mut? Geht das für dich jetzt, ganz persönlich für dich?
Ich glaube, ganz ohne geht das nicht, nein.
Mhm, aber warum?
Ja, weil man immer wieder durch diese Norm und weil man ja so anders ist und du sagtest ja auch immer wieder auch mal Shitstorm abbekommt oder ja. Halt die Leute mögen das nicht und auch wenn es eine tolle Sache ist und es eigentlich gut ist oder gerade in der Kunst, ja, ist es ja schön, anders zu sein und so und da kriegt man dann eher für Befürwortung. Und aber das erstmal zu zeigen, kostet ein bisschen Mut.
Ja, und dann habe ich, das glaube ich hat, möchte ich der Person dann nochmal sagen, wenn ich ihr persönlich auf diese Frage antworte, so erstmal wird für Leute, die Atheisten sind, die denken, weil man schwach ist, braucht man eine Religion. Und das sind sehr große Vorurteile. Vielleicht können wir das mal in einem anderen Podcast.
Ist das so?
Ja, natürlich, es ist nicht so. Das ist so.
Das nein, ist, zum ist es so, dass Atheisten so denken?
Ja, natürlich. Das war ja auch in der Frage mit impliziert, die diese Person mir gestellt hat. Und mir wurde das schon ganz oft, vor allem in wissenschaftlichen Zusammenhängen, wie an der Uni oder so, immer wieder gesagt, du bist Buddhistin, du brauchst eine Religion, also schaffst du das nicht ohne.
Uff.
Ja, das sind zum Beispiel eine dieser Klischees, die ich ganz oft gehört habe. Ich will aber heute gar nicht auf diese Sache eingehen. Das ist eine große Abschweifung. Da könnten wir gern drüber quatschen. Und ich meine, ihr da draußen, die ihr zuhört, da bin ich mir sicher, ihr seid ein paar davon, ihr seid Atheisten, ein paar davon seid vielleicht spirituell oder religiös aktiv. Wie auch immer, für mich spielt es keine Rolle. Hauptsache ist, dass diese Person glücklich ist, irgendwie sinnvoll ihr Leben erachtet und sowas wie Geborgenheit empfindet. Sinnvolle Geborgenheit sozusagen. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, für mich bedeutet Mut, mich selbst zu sehen, wie ich bin. Und die meisten, glaube ich, wirklich da draußen haben Angst, sich selbst zu erkennen. Und das ist etwas, es gibt zum Beispiel den Roman, ich habe bestimmt schon mal von dem gesprochen, von Max Frisch Stiller. Das ist einer meiner Lieblingsromane. Und da geht es darum, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dieses, den Mut zu haben, sich selbst zu wählen. Du kannst dich nicht anders machen, also du kannst dich nicht
Für sich eingestehen, sagst
du. Nicht nur eingestehen, nicht nur eingestehen, sondern zu verstehen, wer du wirklich bist, mit deinen hellen und deinen dunklen Eigenschaften, mit deinen Macken sowie mit deinen Stärken.
Ja, für mich gehört es darunter.
Ja, aber Beispiel, viele Leute zeigen mit dem Finger auf das, was andere nicht gut machen oder wo sie Fehler gemacht haben, aber sich selbst seine eigenen Fehler einzugestehen, den Schmerz der Reue auszuhalten und zu sagen, bevor ich auf andere zeige, zeige ich mit dem Finger auf mich selbst. Ich sehe wenig Menschen, die wirklich bereit sind, ihre eigenen, sozusagen das, was mit uns selbst so sehr ankotzt, in uns selbst auch wahrzunehmen und es anzuerkennen und dann vielleicht trotzdem das Beste daraus zu machen. Weil wie schnell sind die Leute damit auf dem Finger mit, so, du hast das gemacht, du hast, wie oft begegnet mir das? Ich mache einen Fehler, yep. Dann kommen Kollegen und halten mir den unter der Nase, wo ich 10 Fehler von denen gar nicht angesprochen habe, sondern sie einfach ausgeglichen habe, weil ich gar keine Zeit verschwenden will mit sowas. Ja, weil es nicht wichtig ist. Kennt man. Ja. Und das meine ich, den Mut zu haben, sich als das zu wählen, was man ist. Mit allen Konsequenzen darin. Und aufzuhören, zu glauben, dass man den anderen auf Anhieb versteht. Weil wir verstehen einander erstmal nicht.
Ob mit Religion oder ohne.
Genau. Weil wie willst du jemanden erklären, der atheistisch hier groß geworden ist, was es bedeutet für mich, Buddhismus zu praktizieren? Da prallen zwei Welten aufeinander. Und das bedeutet, dass man Sachen übersetzen muss, dass man einander versteht. Dafür ist die Sprache da. Und wenn jemand geschickt mit der Sprache ist, kann er das Fremde so übersetzen, dass andere es verstehen können. Und das mache ich zum Beispiel in der Nahtstelle der Dinge auch. Ja, mein Gott. Ich merke, ich bin bereit. Ich bin bereit.
Sehr geil. Wer ist denn da kurz vorm Durchdrehen?
Ich. Oh mein Gott. Ich bin super aufgeregt. Ich merke schon, die ersten Leute haben sie jetzt schon angefangen zu lesen. Und mal gucken, wie dann die Reaktionen sind. Ich bin echt gespannt.
Wie fühlt es sich denn jetzt an? Wir hatten das ja vor circa einem Jahr mit dem ersten Buch, überhaupt ein Buch rauszubringen. Und jetzt hast du ein Jahr später wieder dasselbe Gefühl für das zweite Baby, was jetzt rauskommt. Mhm. Wie sind so deine Gefühle damit? Also, ist das immer noch so eine krasse Aufregung? Oder?
Also es ist für mich jedes Mal ein mutiger Schritt, meine Welt mit den anderen zu teilen. Und ich merke, dass mich das so ein bisschen zuschnürt. Und das war letztes Mal noch viel, viel krasser.
Also meinst du, es wird weniger?
Ich glaube, es wird langsam weniger und ich kann es mehr genießen. Und was wirklich ein schöner Moment jetzt war, dass ich das erste Mal aufrichtigen Stolz über meinen Erfolg gefühlt habe.
Geil.
Und ich bin ja so unglaublich kritisch mit mir selbst und immer super streng zu mir. Ja,
dann ist es umso geiler, ne?
Ja, und ich merke so langsam, deswegen spreche ich gerade auch und ich merke, dass meine Brust aufgeht und diese gute Stimme in mir sagt, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Und wenn man mich ein paar Jahre schon kennt, weiß man, was für ein großer Schritt das für mich bedeutet, dass ich wirklich große Wunden in meiner Seele, dass die langsam heilen. Mhm. Und dafür, deswegen, für mich ist das Schreiben erstmal unabhängig davon, ob es jemand liest oder nicht. Ich freue mich natürlich darüber, über jeden einzelnen Menschen da draußen, der diese 20 Euro ausgibt und mich damit supportet, da bin ich unendlich dankbar. Aber das, was das Schreiben für mich macht, das ist etwas so Großartiges. Es verleiht mir Würde, es schenkt mir die Möglichkeit, die Welt zu verstehen, auf verschiedensten Arten, Ebenen, und es schafft Brücken zwischen mir und der Welt, zwischen mir und anderen Menschen. Also,
sehr geil.
Ja. Und ich kann noch zeigen, was ich kann. Also ich kann zeigen, was für eine Technik ich mir schon angeeignet habe in den letzten 30 Jahren. Also wenn man dieses Buch liest, dann bitte schaut da drauf, wie ich das gemacht habe. Warum verwende ich zum Beispiel da kursive Schrift oder die Art? Warum habe ich das so gemacht? Dieses Buch ist wirklich komplett durchdacht.
Ein Kunstwerk?
Ja, jedes einzelne, also jeder Satz wurde von mir mehrfach geprüft.
Das ist kein Sachbuch zumindest, ne?
Sachbuch, nein. Das ist ein Roman. Ein Roman. Voller Liebe, Leidenschaft und Aufregung.
Sag ich doch, Kunstwerk, ja.
Ja, ein Kunstwerk, ja.
Es ist auch um einiges dicker als das letzte, ne?
Ja, jetzt können wir mal gucken, wie viele Seiten. Ich habe noch gar nicht genau reingeguckt. 280 Seiten und das letzte hatte, glaube ich, 230, also 50 Seiten mehr.
Sehr cool. Ja, und magst du auch mal wieder was vorlesen daraus?
Ja, du kannst ja mal so. Mach mal so.
Soll ich mal blättern?
Ja, und such dir einen und dann lesen wir einfach.
Also ist egal, wo ich aufschlage, ist geil?
Ja.
So, was haben wir hier? Wir haben die Seite 116.
Du hast die 116. Genau, da kann man jetzt schon verraten, dass Elina, sie ist sehr jung noch, sie ist 19, als das Buch beginnt, und sie arbeitet in einer Schule.
Mhm.
Und sie geht da mit der Schule in den Schneewald. Es hat unglaublich geschneit und...
Verschneiten Wald.
In den
Schneewald. Heißt ja Wald so, kann ja sein.
Nein, aber ich habe mir das jetzt einfach mal so ausgedacht.
Ist süß.
Ja. Und da sagt sie, ich lese einfach mal vor. Genau, und sie wollen Rehe finden. Sie will mit der Klasse Rehe finden im Wald. Was natürlich nicht funktioniert.
Mhm.
Ja, da ist eine Spur von einem Reh, das in diese Richtung zwischen den Bäumen hindurch verschwunden ist, flüstere ich. Warum flüsterst du, Frau Elina? Ariel ist wieder an meiner Hand, weil Rehe Angst vor lauten Geräuschen haben. Wir leise sein? Fragt er weiter. Ja, bitte. Ariel dreht sich um und schreit zu den anderen Kindern, die etwas zurückgefallen sind. Wir leise sein, bitte! Warum leise sein? Schreit Benil, der von Kopf bis Fuß voller Schnee ist und plötzlich hinter uns steht. Kommt her, alle! Schreit nun auch er. Sofort rennen alle anderen Kinder zu uns und ich habe innerlich aufgegeben, dass wir jemals ein Reh entdecken werden. Warum, Frau Elena, du stehen hier? Grinst mich Berlin an, sichtlich stolz auf seine Schneeverkleidung, und sagt weiter. Schau mich an, Frau Elena, ich schön bin? Würdevoll präsentiert er sich. Du siehst wunderschön aus. Du bist so ein toller Schneemacher, flüstere ich und schüttel etwas Schnee von seiner Mütze. Benil muss sich sogleich umdrehen und den anlaufenden Kindern zubrüllen. Ich bin ein Schneemacher! Sofort packt mich Ariel am Mantel und sieht enttäuscht aus. Warum ich nicht bin Schneemacher? Was ist ein Schneemacher? Fragt jetzt Carlos, dem nie etwas entgeht. Ihr beide seid Schneemacher. Nein, Frau Elina, ich bin Schneemacher, Ariel nicht. Nein, Benil, jeder darf mal an den Bäumen schütteln, okay? Versuche ich schnell die Auseinandersetzung zu beenden, da ich eigentlich zur Rehspur zurückkomme und nicht wieder einen Streit schlichten will. Lassen wir es soweit?
Super.
Ja, also, du merkst.
Sehr süß.
Sehr süß, ja, genau.
Viel von der Geschichte hat man jetzt nicht erfahren, das ist so ein Nebending so ein bisschen, ne?
Genau.
Aber süß.
Ja, ja, genau. Ja, da, okay. Also...
Die Kinder sprechen nicht gut die Sprache.
Es geht in dem Buch auch um das Thema der Flucht, weil ich davon ausgehe, auch die Leute, die sich damit auseinandersetzen...
Wenn sich das Klima erwärmt, gibt es weniger Erde zum wirklich Leben.
Ja, genau. Und dann werden die Gebiete, die noch sozusagen belebbar sind, und sie behütet sozusagen diese Kinder in diesen besonderen Klassen, die dann halt nur aus diesen Flüchtlingskindern besteht. Und sie beschreibt deren Schicksale so ein bisschen am Rand und was das für sie bedeutet. Und deswegen, sie bringt den Kindern die Sprache bei und deswegen können die Sprache noch nicht.
Mhm,
und,
sehr gut.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt, also beziehungsweise Deutsch, weil du es auf Deutsch geschrieben hast. Aber hast du ungefähr einen Fleck auf der Erde, wo du dir das vorstellst, wo das sein würde?
Also ich würde sagen, vielleicht sowas wie Mitteleuropa.
Also schon hier so.
Ja, also vielleicht. Ich meine, es kann ja auch eine ganz andere Erde sein, aber es muss ein Gebiet sein, wo es noch Wasser gibt, wo es noch nicht komplett zur Wüste geworden ist.
Erstmal die Frage, falls es unsere Erde ist.
Genau, ja, okay. Also man kann sich das so ein bisschen wie Mitteleuropa vorstellen. Mhm. Ja, genau. Ja, und da...
Aber zunehmend wärmer werden.
Genau, zunehmend. Deswegen ist das ja auch auf dem Cover eher so... Es sieht so ein bisschen sommerlich aus. Die Farbe Gelb spielt auch immer mal wieder
eine Rolle. Dabei ist es Herbst.
Genau.
Einfach immer warm.
Ist immer warm.
Es sieht sommerlich aus, aber morgen ist Weihnachten.
Ja, genau. Also das Wetter spielt, das komplette Buch spielt Wetter eine Rolle. Und das, wie sich Elina mit diesen großen Göttern, nämlich das Wetter, diese große Macht, über Regen, Wind, die Sonne mit ihrer Hitze, so, weil es ja ein Mythos ist, genau.
Du sprichst in dem Buch von Göttern?
Ja.
Aber jetzt nicht wirklich religiös?
Nee, also ich glaube...
Also du gehst jetzt auf keine direkte Religion so
ein? Nein. Das, was Elina sieht, ist, sie ist keiner Religion verpflichtet, sondern sie geht eher so in die Ursprünge der Religion zurück, wo man halt die Natur verehrt hat. Also das sind so ihre Ansätze.
Also einfach das Überwort Götter für diese für alles, Mächte, für Energien, wie
genau,
man es möchte dann.
Genau, für die Sonne, für die Sterne.
Okay, cool. Sehr schön, sehr schön.
Ja, danke. Ist jetzt das erste Mal, dass ich so drüber rede. Ja. Richtig. Frei. Fühlt sich gut an. Schön, ja, danke. Danke dafür.
Willst du sonst noch irgendwas frei rüber sagen, was wir noch nicht besprochen haben?
Ich würde
noch einfach freier.
Noch freier. Also,
ich mache kurz Mikro aus, komm. Ganz unter uns.
Ja, also was mich natürlich wirklich interessiert, wenn ihr das lest, was die Sprache und die Geschichte mit euch macht. Also findet ihr das spannend oder gibt es vielleicht die eine oder andere Stelle, die ihr vielleicht auch erregend fandet? Oder also, weil ich mache mir so viele Gedanken und dieses Buch, wenn ich es schreibe, macht ja auch was mit mir. Und deswegen, ich freue mich einfach darüber, die Kommentare zu hören.
Sehr cool.
Ja, deswegen scheut euch nicht, mich mir wirklich, auch wenn das euch vielleicht profan daherkommt, aber mich würde wirklich interessieren, was dieses Buch mit euch macht.
Also gerne her mit den Kommentaren.
Ja, egal was.
Ihr wisst, ihr könnt da Luisa schreiben auf Instagram unter Luisa Linde Writer. Falls ihr mich auch nochmal erreichen wollt, ich bin erreichbar unter Jens von Herz.
Genau. Und nächste Woche reden wir dann ein bisschen mal wieder über das Tätowieren. Jetzt haben wir nur über mein Buch gequatscht.
Oder irgendwas, was die Nahtstelle von den Dingen ist.
Ja, es gibt da einige. Okay, wunderbar.
Und wie gesagt, das Buch ist ab jetzt erhältlich. Die Nahtstelle der Dinge. Ein Roman vom Trabanten Verlag. Luisa Linde hat es geschrieben. Könnt ihr euch auf Amazon besorgen, vom Trabanten Verlag selbst oder halt in eurer Buchhandlung der Wahl.
Genau, eures Vertrauens.
Vertrauens, so heißt es.
Genau, und wenn ihr mögt, dass ich irgendwo lese und komme, ich bin immer gerne unterwegs, also ladet mich ruhig ein, ich freue mich drauf.
Wir würden gerne diese Werke verbreiten und auch Liebe verteilen.
Ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe und Freiheit und Mut natürlich.
Und Mut natürlich.
Ja, als Vorbild, ein gutes Vorbild, genau. Gehen wir voran.
Weil den braucht man schon, ja.
Den braucht man schon. Also,
ist nicht unerlässlich. Wie wäre es, ich überlege gerade nochmal, wie wäre es denn jetzt ohne Mut zu leben?
Ja.
Dann machst du so viele Dinge, glaube ich, nicht.
Ja, also ich kann mir das...
Da müssen wir nochmal drüber quatschen.
Ja, genau. Ich glaube, ich werde auch nochmal mehr über diese Frage nachdenken, für was ich eigentlich Mut brauche. Und ja, ihr werdet nochmal eine Antwort bekommen. Genau. Gut, bis dahin.
Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt.
So eine Art von Stimmt.
Der Podcast, in dem
Kreativität auf
Tinte trifft.
Also bis dann. Mach's ciao, gut. Ciao.